NDR Blue Nachtclub. Überpop.
Am Mikrofon Andreas Moll und ups, he did it again. Nun zwingt er auch noch die Kunst in seine Dienste. Präsident Trump hat sich jüngst an die Spitze des Boards vom Kennedy Center gesetzt, einem bedeutenden Zentrum der darstellenden Künste in Washington, D.C. Es ist das einzige, das die Regierung der USA finanziell mitträgt. Bei seinem Antrittsbesuch inszenierte er sich dort als Alleinherrscher und sagte der Diversität, der Diversity, in der Kunst den Kampf an. Ebenso verfügte er per Dekret, dass die 21 Nationalmuseen der Smithsonian Institution künftig die Bevölkerung stolz machen sollten und nicht etwa die eigene Geschichte kritisch hinterfragen. Auch das American Art Museum hat er im Visier, insbesondere dort die antirassistische Ausstellung The Shape of Power. Woke war wohl gestern. Gestern scheint heute zu sein in den USA unter Trump. Wie sehen das amerikanische Kulturschaffende im Norden? Zu Gast bei mir sind die US-amerikanische Jugendtheaterregisseurin Julia Hart und der US-amerikanische Indie-Gitarrist Rick MacPhail von MintMind und Harbor MacPhail. Ein Nachtclub über Pop, über den Kulturkampf in Washington. Und wir hören zum Anfang dieser Sendung Arnie DiFranco mit More or Less Free.
I swear I don't think that I'm special. Just trying to do a good thing to do. I swear my heart is in the right place in relationship to you. But this is all more than I imagined. More devastating, more surreal. I see these people round with badges, and I just don't know how I feel. 'Cause you seem like a nice person, a nice person to me. And it seems obvious we're just humans, born more or less free. I never thought that I was special. Been that way since we were kids. There's a million people that are like me in this world, stuck doing bits. But you come right into our nightmare. No fear or hate that can be seen through the fog, food for thought. Through the fog, fuel for dreams. 'Cause you seem like a nice person, a nice person to me. And it seems obvious we're just humans, born more or less free.
More or Less Free von Arnie DiFranco hier im Nachtclub Überpop. Und den Song hat mitgebracht mein Gast heute hier im Studio, Jugendtheaterregisseurin Julia Hart. Hi Julia.
Hallo.
Was bedeutet dir dieser Song?
Oh, das Lied höre ich in letzter Zeit ziemlich oft. Das kommt von dem neuen Album von Arnie DiFranco. Und allein diese Titel des Albums, das heißt Unprecedented Shit. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja genau, This is some unprecedented shit, was wir gerade in den USA erleben. Nicht vorher gesehene Scheiße. Und dieses Lied, More or Less Free, erstmal die Musik hat sowas Melancholisches, aber auch Hoffnungsvolles. Und ich wollte sagen, das ist so ein bisschen, wie es mir gerade geht. Wenn ich mir anschaue, was täglich in meinem Land passiert. Und trotzdem habe ich so eine Urgestalt von Hoffnung in mir, wo ich denke, das wird vorbeigehen.
Und das wird hoffentlich keine Ära werden, aber im Eras-T-Shirt von Taylor Swift sitzt du mir hier gegenüber.
Genau, ich war in Gelsenkirchen und meine Zwillingsschwester ist ein Swiftie. Und es war ein richtig tolles Erlebnis, Taylor Swift in Gelsenkirchen zu sehen. Oder soll ich sagen, Swiftkirchen. Da war ich und habe das heute zufällig an. Taylor Swift kann sehr gut Geschichten erzählen. Und bei The Eras Tour, das war so eine harmonische Stimmung in Schalke Stadion, wo ich das Gefühl hatte, mehrere tausend von Menschen, auch viele Frauen und People of Color und von alle LGBTQ+, wir konnten einfach zusammen feiern und zusammen sein mit Taylor Swift. Und sie ist für mich auch eine Person, die Menschen zusammenbringt, im Gegensatz zu Trump, der spaltet.
Bei Taylor Swift fällt mir noch im Zusammenhang mit Trump etwas sehr Unflätiges ein. Elon Musk, der hat ihr, glaube ich, sein Sperma angeboten.
Ja, das ist natürlich total eklig.
Ja.
Und dass Elon Musk überhaupt jetzt so eine große Rolle in die US-Regierung eingenommen hat, ist einfach wieder so ein Teil dieser Schockzustand, in der ich mich befinde.
Woher aus den USA kommst du? Wie lange bist du schon in Deutschland? Warum bist du nach Hamburg gegangen?
Ich komme ursprünglich aus Minnesota. Ich habe in Highschool Deutsch gelernt. Meine Mutter hat mir auch erzählt, komm Julia, lerne doch Deutsch. Es gibt so tolle SchriftstellerInnen und KünstlerInnen und Theatermachende aus Deutschland. Und ich habe Germanistik studiert und Theaterwissenschaft an der Yale-Universität. Und mit 21 war ich das erste Mal in Berlin und habe mich in Berlin als Stadt zuerst verliebt. Und auch war ich total beeindruckt von dem Theater in Deutschland, dass es gibt so eine Vielfalt an Ästhetiken im Theater. Und das hat mich so fasziniert als Regisseurin. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen, um Regie zu studieren. Und jetzt bin ich Hamburgerin seit 2008.
Du stammst aus einer jüdisch-amerikanischen Familie.
Ja, ich bin jüdisch erzogen, hatte auch eine jüdische Kindheit und Bat Mitzwa. Ich glaube, ich habe eine Zeit lang das so ein bisschen getrennt voneinander, das Jüdischsein und meine Interesse an deutsche Literatur und Kultur. Es war tatsächlich erst nach dem Terroranschlag von Hamas am 7. Oktober, was mich tatsächlich erstmal sehr tief getroffen hat. Ich hatte das Bedürfnis, mich mit anderen jüdischen Menschen auszutauschen und war dann das erste Mal seit lange, lange, lange Zeit wieder in die Synagoge.
Du hast dich in deinem Theaterstück Übersehen ja auch mit Spuren jüdischen Lebens, jüdischer Kultur in Hamburg beschäftigt.
Mhm. Mein Mann hatte mir ein Buch geschenkt, so eine Stadtführer durch das jüdische Hamburg. Und dieser Autor hat beschrieben, wie das jüdische Hamburg ist heutzutage etwas schwierig zu finden, wo früher große Synagogen, Schulen, Altersheime, Kitas, jüdische Läden, wo es das alles gab, ist heute jetzt nicht mehr da. Es gibt Straßenschilder, es gibt Stolpersteine, es gibt verschiedene Gedenktafeln. Das finde ich total schade, dass die jüdische Geschichte nicht so sichtbar ist. Und ich habe mich gefragt als Regisseurin, wie könnte ich diese verschwundenen Spuren der jüdischen Geschichte Hamburgs wieder sichtbar machen? Ich habe eine Tochter Sie ist 14 Jahre alt und ich habe mitbekommen, dass in der Schule sie lernte über Nationalsozialismus und über den Holocaust. Und ich dachte, jüdische Menschen sind auch ganz normale Menschen und jetzt nicht nur Opfer dieser Geschichte in Deutschland. Und ich dachte, wie wäre es, wenn wir in diesem Stück auch die verschiedenen Seiten von jüdischen Leben, auch vor 1933, auf die Bühne bringen. Seit über 400 Jahren wohnten auch Juden in hier. Und ich war auch selber überrascht, wie viel ich nicht wusste. Also ich wohne in Altona, ohne zu wissen, dass das Mercado, wo ich so oft shoppen war, dass das Mercado auf einem jüdischen Friedhof steht. Jahrelang bin ich an dieser Gedenktafel vorbeigelaufen und ich bin doch jüdisch. Und das ist sehr leicht zu übersehen. Deswegen, das Stück heißt Übersehen. Wir spielen nochmal im Lichthoftheater in Hamburg-Bahrenfeld ab dem 17. September bis zum 20. September. Wir spielen für Schulklassen und wir spielen auch abends am Samstag, der 20. September um 18 Uhr auch für ein erwachsenes Publikum.
Du sitzt mir, wie erwähnt, gegenüber im Taylor Swift T-Shirt. Taylor Swift gilt zwar als unpolitisch, jedoch gilt ihr Song Only the Young als relativ politischer Song. Und den spielen wir jetzt mal, bevor wir gleich weiter über Donald Trump reden. It keeps me awake, the look on your face, the moment you heard the news. You're screaming inside and frozen in time, you did all that you could do. The game was rigged, the ref got tricked, the wrong ones think they're right. You were outnumbered this time.
Say now, you brace for the sound you've only heard on TV. You go to class scared, wondering where the best hiding spot would be. And the big bad man and his big bad clan, their hands are stained with red. Oh, how quickly they forget. They aren't gonna help us, too busy helping themselves. They aren't gonna change this.
Julia Hart, Regisseurin, wie sehr brauchst du denn für Stücke wie Übersehen die Kunstfreiheit, die in Deutschland ja noch groß geschrieben wird und die unter einem Autokraten, sag ich mal, wie Präsident Trump ja kaum noch möglich zu sein scheint?
Ich kann tatsächlich ein Leben als Künstlerin ohne diese Freiheit mir nicht vorstellen. Also diese Freiheit ist mir wichtig, um überhaupt neue Ideen zu entwickeln und zu überlegen, wie kann das Theater noch mehr Stimmen, noch mehr Raum geben zu verschiedenen Stimmen aus der Gesellschaft. Und das ist so in mir drin. Ich bin in den USA aufgewachsen. Freedom of speech ist so wichtig gewesen. Und dass das wegbrechen könnte in meinem Land, ist wirklich schwer vorstellbar. Und vor allem das Smithsonian Museum, das ist mir tatsächlich so ein wichtiger Ort. Also ich bin auch bald in Washington D.C. und besuche Familie. Meine Tochter kommt mit und ich möchte auf jeden Fall ins Museum gehen, zu dem Museum of African American History, Museum of Black History, weil das für mich auch eine total wichtige Seite der amerikanischen Geschichte ist. Und das ist wirklich so ein Schritt backwards, zu denken, dass Trump ein Museum vorwerfen kann, mit gespaltenen Ideologien zu arbeiten. Das ist unsere Geschichte in den USA, die Sklaverei und diese Geschichte von White Supremacy und dass mein Land sich aufgebaut hat an den Ureinwohnern und das kann man jetzt nicht wegblenden. Das wäre, als ob man in Deutschland sagen würde, ja, wir blenden das Nationalsozialismus aus oder so. Das kann man nicht tun.
Das Kennedy Center, ebenfalls in Washington D.C., gilt ja als progressiv. Klar, Kennedy selbst war ja auch progressiv. Ein Beispiel: 26 Jahre lang saß Damon Donaldson Bay wegen Mordes im Gefängnis. Und dort hat der African-American gelernt, Gedichte zu schreiben. In einer Gruppe, die sich Free Minds nennt, Freigeister. Und bei einer Art Poetry Slam im Kennedy Center gab er seine Werke zum Besten. Doch solche Auftritte wird es dort nicht mehr geben. Geschichten von Armut, Rassismus und Korruption seien unamerikanisch, meint Donald Trump. Und er hat der Diversität in der Kunst den Kampf angesagt.
Das ist wirklich für mich so ein komisches, altes Denken, wo ich mich frage, ist das ein Versuch, dass das Amerika aus den 50er Jahren jetzt wieder auf die Beine kommt, also back to the future, das weiß ich nicht. Nach dem Mord von George Floyd fing ich an, mich selber mit dem Thema Rassismus und Antirassismus auseinanderzusetzen. Und ich fing auch an, mich selber mit Themen wie weiße Zerbrechlichkeit auch auseinanderzusetzen. Was sind Privilegien überhaupt? Und ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie wichtig, das zu hinterfragen. Und dann ist es komisch, nachdem ich mich versucht habe, weiterzubilden in diesem Sinne, dass jetzt der Präsident den USA ja so eine Art Rückschritt gehen möchte und so tun möchte, als ob es Rassismus nicht gebe. Weil so eine Institution wie the Kennedy Center zu diesem Board of Directors, das war immer doch eine Mischung aus Republikanern und Demokraten. Und ich finde das total strange, dass er das jetzt für sich vereinnahmen möchte.
Den Namen Kennedy sich jetzt sozusagen anzueignen, ist schon absurd.
Ja, und das ist für mich, das gehört zusammen mit the Gulf of America und lass uns Greenland kaufen und Canada soll the 51st State und irgendein Flughafen sollte auch nach Trump genannt werden. Also diese Schlagzeilen, ich zwinge mich, die zu lesen, aber es ist wirklich, als ob ich in eine andere Wirklichkeit aufgewacht bin. Mit More or Less Free, was wir eben gehört haben. Sie beschreibt auch diese Nebel der Hoffnung und der Gedanken. Ich kehre immer wieder zu diesem Lied zurück als Trost.
Ähnlich geht er ja auch bei den Universitäten vor. Du hast erzählt, du hast auch in Yale studiert und da werden ja drastische Kürzungen vorgenommen.
Academic Freedom, diese akademische Freiheit, ist auch etwas, wo ich dachte, das ist auch untastbar. Yale war mir eine wichtige Zeit, Zugang zu haben zu ganz vielen Büchern. Also auch über dieses Thema Library of Congress oder welche Bücher werden jetzt verboten für die United States Naval Academy. Etwas wie The Color Purple. Das ist für mich wirklich erschütternd und erinnert mich auch an der Zeit, wie in Deutschland die Nazis auch Bücher verboten haben und entartete Kunst und so weiter. Und dass Trump sagt, Amerikaner sollen stolz sein und ihre Geschichte nicht kritisch hinterfragen. Ich denke, wenn du wirklich in dir selbst ruhst, dann bin ich auch bereit, die Geschichte meines Landes auch zu hinterfragen. Es ist so schlimm. In der ersten Amtszeit habe ich ein Theaterstück gemacht mit US-amerikanischen Frauen, mit Laien. Und ich dachte, ach Mensch, so ein Frauenhasser im Weißen Haus, ich muss mit anderen US-amerikanischen Frauen sprechen. Und viel im Stück ging es auch um unsere Wut und ich kann nicht glauben, dass er das gesagt hat, grab them by the pussy, und dass er jetzt im Weißen Haus sitzt. Das war alles schlimm. Und jetzt ist es wirklich so next level. Ich habe auch den Eindruck, dass er und sein Team besser vorbereitet ist und dass er deswegen auch so viele executive orders, diese Regelung, was der Präsident einfach schreiben kann, dass er viel mehr schafft. Ich bin in den USA geboren. Das heißt, ich bin US-Amerikanerin. Das ist Teil meiner Realität und wie ich mein Land verstehe. Und dass Trump und Stephen Miller solche Sachen in Frage gestellt haben, ich habe nicht gedacht, dass das möglich ist. Aber es ist möglich. Und es ist jetzt wichtig für uns, informiert zu bleiben. Und wenn es die Zeit ist, und ich hoffe, dass diese Zeit nicht kommt, dann auch dafür zu kämpfen, für unsere Rechte.
Passend dazu schlägst du den Song If I Had a Hammer von Pete Seeger vor.
Ich war jetzt auf dem Fischmarkt. Meine Freundin, die kommt auch aus den USA, Meredith. Sie hatte eine Gitarre bei dieser Party und sie hat dieses Lied auch gesungen. In so einem schrecklichen Moment, was gerade in die USA passiert. Es war so wichtig, auf einmal zusammen zu singen. If I had a hammer. Ich würde gerne für Freiheit singen und mein Hammer für die Freiheit umsetzen. Irgendwie hat dieses Lied so was sehr Amerikanisches, so Folklied-mäßig, und ich hoffe, das verbindet.
If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning, I'd hammer out love between my brothers and my sisters all over this land. If I had a bell, I'd ring it in the morning, I'd ring it in the evening, all over this land. I'd ring out danger, I'd ring out a warning, I'd ring out love between my brothers and my sisters all over this land. If I had a song, if I had a song, I'd sing it in the morning, I'd sing it in the evening, all over this land. I'd sing out danger, I'd sing out a warning, I'd sing out love between my brothers and my sisters all over this land. Well, I got a hammer, and I got a bell, and I got a song to sing all over this land. It's the hammer of justice, it's the bell of freedom, it's the song about love between my brothers and my sisters all over this land.
Julia Hart hier im Nachtclub über Popstudio. Du gehst ja richtig mit bei dem Song, hast gerade, als die Mikrofone aus waren, mitgesungen.
Ja, yeah, it's the hammer of justice. Das sind so Begriffe, die mir total wichtig sind. Und ich möchte diesen Teil, diese Idee von the United States of America, ein freies Land für alle, nicht aufgeben. Ich denke auch jetzt nicht, dass die USA immer Land of the Free and Home of the Brave war. Aber es ist gerade diese Idee, was mich manchmal inspiriert.
Wie wirst du den Zustand, den Zeitgeist in deinem Heimatland künstlerisch verarbeiten?
Ich versuche jetzt in meine Kinder- und Jugendtheaterprojekte hier in Deutschland, in Hamburg, ich inszeniere auch immer wieder am Theater Osnabrück, ich möchte etwas dagegen setzen Und ich möchte, dass die jungen Menschen, auch People of Color, Leute, die auch verschiedene Geschlechtsidentitäten haben, ich möchte auch Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, die jetzt eine Heimat in Deutschland gefunden haben, ich möchte, dass diese Vielfalt an Menschen sich gesehen fühlen. Und dass die merken, dass das Theater ein Ort für sie ist, auch vielen Geschichten zu hören und viele Geschichten und Stimmen einen Raum zu geben. Also das, was gerade in den USA passiert, Bücher werden verbannt, Teile unserer Geschichte werden versteckt und ignoriert. Ich möchte in die entgegengesetzte Richtung arbeiten. Aspekte der jüdischen Geschichte Hamburgs möchte ich wieder sichtbar machen. Also hauptsächlich arbeite ich hier in Hamburg in der freien Szene. Das heißt, ich habe eine Idee und schreibe einen Antrag an der Behörde für Kultur und Medien Hamburgs. Und wenn ich das Geld zusammen habe, auch von verschiedenen Stiftungen aus dieser Stadt, dann kann ich loslegen mit den Ideen. Ich arbeite mit einem Kollektiv von KünstlerInnen zusammen. Wir heißen Show and Tell und wir machen seit 10 Jahren Kinder- und Jugendtheater und wir arbeiten auch sehr kollektiv, also nicht sehr hierarchisch. Und arbeiten auch sehr eng mit Jugendlichen zusammen. Und wenn ich am Stadttheater bin, dann ist das etwas anders. Das Theater schlägt das Stück vor und dann inszeniere ich das Stück mit den Schauspielern, die am Ensemble dort arbeiten.
Du kommst dort in den Genuss der öffentlichen Kulturförderung, die in Deutschland noch großgeschrieben wird.
Ich bin total dankbar, grateful, wirklich. Unser Etat für die freie darstellende Künste ist auch gestiegen. In andere Städten, auch wie Berlin, ist es leider geschrumpft. Aber die Förderung in Hamburg ist noch ziemlich gut für freie KünstlerInnen. Und ohne diese Förderung könnte ich tatsächlich nicht arbeiten. Und ich hatte neulich ein lustiges Gespräch. Meine Freundin Shira ist Regisseurin in New York. Und sie meinte, ja, ach Mensch, Julia, ich bewundere, wie du diese Anträge schreibst in Deutschland. Und ich dachte, ja, Shira, wie machst du das? Und sie meinte, ja, ich trinke dann Cocktails mit reichen Menschen, um Sponsoren zu finden für ihre Theaterstücke. Und ich dachte, also das muss ich in Deutschland auf jeden Fall nicht tun.
Ja. Dann muss ich dich ja nicht fragen, wie froh du bist, auf dieser Seite des Atlantiks zu leben.
Ja, also jetzt froh, aber natürlich, ne, ein Teil meines Herzens ist auf jeden Fall noch dort. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann zurückgehe.
Ja. Aber du wirst nochmal zurückreisen, hast du ja auch schon erzählt. Wie groß ist die Sorge, dass du da gefilzt wirst, dass dein Handy untersucht wird oder so etwas, nachdem du so ein kritisches Interview gegeben hast?
Ich lache nur, weil ich kann das mir tatsächlich nicht vorstellen, dass irgendjemand dieses Interview hört und denkt, wir untersuchen jetzt das Handy von Julia Hart. Aber jetzt, wo du mich angesprochen hast, vielleicht werde ich so eine kleine Sorge im Hinterkopf haben. Aber ich will diese kleine Sorge auch keinen Raum geben, weil ich bin ja US-Amerikanerin. Und was soll das?
Julia Hart, vielen Dank für dieses Gespräch hier im Nachtclub über Pop.
Vielen Dank.
Wir hören ein Stück von meinem nächsten Gast, dem Gitarristen Rick MacPhail aus dem Ostküstenstaat Maine. Er wurde bekannt durch sein langes Mitwirken bei der Hamburger Schuleband Tokotronic und hat nun die Bands Harbor MacPhail und Mintmind. Und von Mintmind hören wir den Song Contemporary Jaguars. Oder? Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, ich versuche es auch nochmal. Contemporary Jaguars.
We'll be right back.
Und bei mir hier im Nachtclub Überpop-Studio ist der Mastermind hinter MintMind, Rick MacPhail. Hi Rick.
Guten Abend.
Wir hörten gerade Contemporary Jaguars von MintMind. Du hast diesen Song unter anderem vorgeschlagen zum Thema. Warum?
Also hauptsächlich geht es um Social Media. Eigentlich geht es eher so um Influencer, der eher mit Jugend zu tun und der Einfluss irgendwie auf unsere Jugend heutzutage. Aber ich denke auch, war der Trump-Wahl natürlich irgendwie sehr stark vom Influencer, also rechte Influencer und TikTok und die ganze Social Media, dass es echt so eine große Rolle gespielt hat.
Was bekommst du denn gerade so mit, was die US-Kultur unter Donald Trump angeht?
Ah ja, diese Sache mit der Kennedy Center, dass er jetzt da der Chef, so selbsterwählter Chef irgendwie der. Und natürlich auch die Sache mit der Smithsonian, dass da irgendwie, also jetzt irgendwie, dass diese ganze Diversität jetzt quasi gelöscht, ausgelöscht wird von der Geschichte.
Ich habe eben schon mit Julia Hart über die öffentliche Kulturförderung in den USA gesprochen. Sie hat dieses Beispiel erwähnt von ihrer Freundin und Kollegin in New York City, die, um Förderungen für ihre Theaterprojekte zu bekommen, mit reichen Leuten Cocktails trinken gehen muss. Ist das ein Sinnbild für die Kulturförderung in den USA?
Ja, so bin ich ja aufgewachsen. Ich war sehr, sehr großer PBS, also Public Broadcasting System Fan als Kind, weil ich auch totaler Doctor Who Freak war. Ich habe mich eigentlich immer drüber gefreut, an quasi die dreimal im Jahr, wo die einen Doctor Who Marathon gemacht haben, um Geld zu sammeln für den lokalen Public Television Sender. Und das war dann immer so, dass man in eine eigene Tasche greifen musste, um BBC-Produktionen zu gucken oder irgendwie auch dann ein bisschen unabhängiger Nachrichten zu gucken auf PBS, irgendwie die ganzen News-Sendungen und so, die nicht dann quasi von Werbung finanziert waren, aber dann halt aus die eigene Taschen.
Wie groß ist denn der öffentliche Kulturetat in den USA im Vergleich zu Deutschland?
Ich habe gelesen, der Hälfte von Hamburg, also das ist quasi 230 Millionen war und wird jetzt, glaube ich, 30 Millionen gekürzt, also jetzt auf 200 Millionen und Hamburg ist, glaube ich, 460 Millionen, Berlin 2,2 Milliarden, also ist schon, ja.
Du lebst seit mehr als 20 Jahren in Hamburg. Was hat dich aus Maine nach Hamburg gelockt?
Eigentlich wollte ich zurück nach Amerika. Ich war dann kurz vorher auf der South by Southwest. Habe da einen Freund aus Maine besucht, der da hingezogen ist und hatte mich entschieden, eigentlich meine Wohnung in Köln alles aufgegeben. Und auch meine jetzige Freundin, also die ist nach Hamburg gezogen, hat da einen neuen Job gekriegt. Und dieser Freund von mir, zu dem ich hinziehen wollte in Austin, Texas, ist vom Auto tot gefahren worden.
Oh Gott.
Und dann bin ich in Hamburg.
Oh.
Ja.
Was schätzt du an Freedom of Speech und der Kunstfreiheit, die wir hier noch in Deutschland haben?
Ja, es ist interessant, weil ich letztens auch irgendwie, weil J.D. Vance sich so aufgeregt hat über der nicht vorhandene Free Speech, und weil es gab irgendwie ein 60 Minutes Special in Amerika über, dass sie quasi wegen Hate Speech Leuten ins Gefängnis gesteckt haben in Deutschland, und es sind alle rechte Leute natürlich ausgeflippt und so. Und es gibt so eine Deutsche, die in Amerika einen YouTube-Kanal hat. Und die hat das dann alles erklärt. Und ich wusste das zum Teil nicht irgendwie, dass quasi Free Speech ist nicht irgendwie an der Oberste. Also, dass dieser, der Mensch ist unantastbar. Also, wie heißt es? Die Menschenwürde ist unantastbar. Und dann dachte ich irgendwie, wow, das ist eigentlich, als ich die ganzen YouTube-Kommentare gelesen habe vom Amerikaner, wie schlimm das ist und so, habe ich gedacht, okay, das ist ja klar. Also ich weiß, was Deutschland für eine Geschichte hat, und guck mal, wo die Hate Speech jetzt uns hingebracht hat in Amerika. Also wir werden jetzt nicht Trump haben, wäre es nicht diese ganzen Hate Speech geben.
Er gilt ja als Narzisst, er gilt ja als größenwahnsinnig. Wie würdest du beschreiben, was gerade unter Trump in den USA abgeht, gerade in Sachen Kultur?
Ich weiß nicht, ob das alles so unbedingt um die Kultur geht. Also man merkt irgendwie bei denen, dass der ist so marktbesessen, dass er mit jeder arbeitet. Und das ist egal, ob das Right-Wing-Leuten sind, das ist egal, ob das jetzt die Brolarchie ist, irgendwie die Musk und Zuckerberg und alle. Aber im Endeffekt geht es halt darum, irgendwie, dass die Republikanische Partei so lange wie, ich habe das Gefühl, dass sie so lange wie möglich an der Macht bleiben. Und die wissen halt, dass eigentlich in Amerika wird, also es ist jetzt quasi so, dass Menschen unter 18 sind schon, die Weißen sind in der Minderheit schon, bei Menschen unter 18. Und je mehr Ausländer oder sagen wir mal nicht weiße Amerikaner, die man aus dem Land schmeißen kann, je größere Chancen hat dann die Republikaner, dann in der Macht zu bleiben. Und die wissen dann halt, wann denn diese ganzen Latinx-Leuten irgendwann mal alt genug werden zu wählen, dass sie dann echt ein Problem haben, dass sie irgendwann mal in der Minderheit sind und die wollen natürlich jetzt so lange wie möglich bleiben.
Und sind die USA deiner Ansicht nach auf dem Weg in eine Diktatur, in eine republikanische Diktatur? Oder ist es so, dass dann in 4 Jahren wieder vielleicht ein demokratischer Präsident gewählt wird?
Ich meine, ich guck mal, wie die probieren jetzt alles. Also die haben natürlich jetzt den Senat und the House of Representatives und haben die jetzt, aber der kommt jetzt nochmal wählen, die wird nochmal gewählt in 2 Jahren. Es hat die Möglichkeit, das zu kippen, aber das Supreme Court sitzt schon in ihren Händen. Und aber ich glaube, die wollen jetzt versuchen, so schnell wie möglich alles auszulotsen, was dann quasi geht. Und letztens bei einem Interview von letzter Woche haben die Trump gefragt, ob der Verfassung irgendwie unterstützt und so. Und der hat nicht Ja geantwortet. Der hat ein Eid gesprochen, also auf der Bühne, um Präsident zu werden. Und der will halt einfach gucken, geht das? Kann ich irgendwie drumherum versuchen, irgendwie alles zu machen, dass es irgendwann mal ein Diktator ist oder dass ich nochmal 4 Jahre an der Macht bleiben kann? Also ich traue ihnen das alles zu. Wenn man bei so einer Frage nicht Ja antwortet, dann ist es ganz klar, dass er scheißt auf unsere Verfassung.
Ja, und er fordert ja die absurdesten oder unvorstellbarsten Dinge. Du selbst kommst aus dem US-Küstenstaat Maine, aber deine schottischstämmigen Vorfahren kamen mal aus Kanada, hast du mir erzählt. Was hältst du zum Beispiel von den Plänen, aus Kanada den 51st State zu machen? Sowas fordert der ja.
Hoffentlich nicht, weil ich bin jetzt im Überlegen, ob ich jetzt Kanadier werde. Ich habe schon angefangen zu recherchieren. Mein Großvater, von meiner Mutters Vater, ist Kanadier gewesen und ich bin echt im Überlegen, ob ich denn weiterhin. Aber der Witz dabei ist, dass bevor mein Großvater Kanadier war, ein britischer Soldat, der gegen Amerika gekämpft hat. Also man hat sogar der Feind aufgenommen damals. Ja.
Und wie kämpfst du denn sozusagen gegen den Trumpismus an, künstlerisch gesehen?
Ich versuche, also bei dieser Lied Tiny Fingers, die ich dann, eigentlich war ich, das habe ich quasi nach der letzten Trump-Präsidentschaft geschrieben. Ich will nicht immer so 1:1 oder ich will nicht einfach eine Zeitung runterlesen oder so. Das ist das nicht mein Ding, wenn ich einen Text schreibe. Und bei mir ist es eher so, ich versuche dann irgendwie in anderer witziger Art das dann zu erzählen. Und bei ihm fand ich das so absurd, dass er so besessen war, dass sie alle fanden seine Finger zu klein, dass ich dann quasi irgendwie das dann so ein Lied darüber geschrieben habe, dass also wie wäre es denn halt, wenn jemand kleine Finger hat, der so nah ist am Atom. Knopf und wenn er auf mich zeigt und sagt irgendwie, du bist der Feind, irgendwie kann man das überhaupt sehen, weil seine Finger so klein sind. Also eher so ein bisschen als Comedy.
Gentlemen.
Rick MacPhail hier im Nachtclub über Pop-Studio. Wir haben den Song Tiny Fingers gehört. Würdest du den gern mal im Rahmen einer US-Tournee von Mint Mind spielen? Oder von Havel MacPhail, wie deine andere Band richtigerweise heißt?
Im Moment habe ich ein bisschen Angst, dahin zu gehen. Bisher war es so, habe ich gesehen, dass eher so Nicht-Amerikaner, Menschen, die keine Staatsbürger waren, hatten Probleme. Zum Beispiel auch heute erfahren von dieser Fabian Schmidt, der Deutsche, der 60 Tage lang im Eisgefängnis war und Green Card hatte und alles.
Das muss man erklären, das ist kein Eisgefängnis, also keine Eistonne oder so, sondern ja. ICE, das ist diese Institution, diese Border Control.
Mhm. Genau.
Und die haben den dann warum ins Gefängnis gesteckt? Und wie hast du davon erfahren?
Ich glaube, der YouTube-Algorithmus, ob man eher so rechts ist oder links ist, die schicken uns alle in unsere Bubbles. Das ist das Ding. Und dann sieht man halt dann solche Sachen. Habe ich auf YouTube ein Interview mit denen vom Boston-Sender gesehen, war der in Logan National, International in Boston. Festgenommen wurde und kommt aus Neuengland, also wohnt in Nashville, New Hampshire. Aber das war anders, war ein Green Card Holder war, aber ich habe auch gesehen, dass US-Amerikaner in Europa war, der über Gaza geredet hat auf sein Twitch, aber eigentlich ein Gamer, ein Typ, der Videospiele spielt auf Twitch, aber manchmal redet über politische Sachen. Ist er auch denn vom ICE oder Customs Border Protection erstmal nicht wirklich festgenommen, aber verhört worden, stundenlang, jetzt irgendwie vor einer Woche oder so, als er wieder einreisen wollte. Und dann haben die quasi, die wussten alles, aber die haben ihn quasi alles ausgefragt und immer geguckt, irgendwie, wo er politisch liegt. Und das macht mir natürlich mehr Angst, dass die wollen dann uns alle einschüchtern, dass wir einfach nichts mehr sagen, weil man dann immer Angst davor hat, dass man ins Gefängnis landet. Und das sind Sachen, die ich hatte immer Angst darauf, seit der Patriot Act, irgendwie, was Obama unterschrieben hat, dass der Präsident, also es steht in der Patriot Act 2, dass der Präsident muss nur jemand als Terrorist bezeichnen und dann kann man ins Gefängnis landen. Mhm. Und das ist echt eigentlich verfassungswidrig und eine sehr scary Sache. Und wenn die jetzt auch mit Habeas Corpus und sowas rumspielen, dass man jemanden ins Gefängnis schmeißen kann, ohne angeklagt zu werden oder zu wissen, wieso man angeklagt wurde, dann ist es echt scary times.
Und wie wird man da gefilzt? Also wird das Handy durchsucht oder checken die Social-Media-Aktivitäten oder wie läuft das sowas?
Bei ihm war das so, ja. Also.
Und gibt es auch schon Beispiele von Bands, vielleicht auch von Linken, von Underground, Indie-Bands, whatever, die nicht reingekommen sind in die USA?
Ja, diese britische Band, die UK Subs, diese klassische Punk-Band, wo einer sich auch geäußert hat, dass, glaube ich, der Bassist oder so, nicht reingekommen. Die haben ihn sofort zurückgeschickt. Also er ist zum Glück nicht ins Gefängnis gelandet, aber bei dieser Deutsche war das so, der durfte nicht mal die deutsche Behörde oder die deutsche Embassy in Amerika durfte er nicht mal Bescheid sagen. Der war quasi 2 Monate lang im Gefängnis. So ein Zwischenraum, also quasi an der Grenze von Amerika. Und das ist echt, ja, also klar, Guantanamo hat mich schon Angst gemacht, aber das ist dann, denkt man irgendwie, okay, El Salvador Prisons irgendwie sind auch nicht viel anders als Guantanamo und, ach Gott, ey, ich meine, man kann ja ewig darüber reden, also wahrscheinlich landen wir alle in Alcatraz. Also man kann auch darüber lachen, weil zum Teil echt, wo man denkt irgendwie mit dieser Alcatraz-Geschichte, dass er jetzt Alcatraz zum Gefängnis wieder aufmachen möchte. Da, und die schlimmsten Criminals irgendwie Amerikas da reinschmeißen. Und das soll dann alle erschrecken. Als ob die Todesstrafe das nicht macht, oder? Ich meine, man hat die Todesstrafe in Amerika. das schreckt trotzdem keiner ab, irgendwie schlimme Verbrechen umzugehen. Was soll denn Alcatraz? Also.
Diese ganzen Absurditäten haben ja auch in der Vergangenheit schon zu Popsongs geführt, so ein bisschen im Stefan Raab-Style. Ich erinnere mich da an dieses They're Eating the Dogs, They're Eating the Cats und so weiter. Also eigentlich ist Trump ja in der Rezeption vieler, vor der Wahl zumindest, auch eine Witzfigur gewesen. Und jetzt ist das Realität.
Ja.
Wie nimmst du das wahr? Ist es so, dass der American Dream zurzeit eher ein American Nightmare ist?
Ja, mich macht das sehr viel Angst. Also, weil, wie ich schon vorher meinte, also ich glaube, die versuchen immer weiterhin die Messlatte einfach höher zu setzen, zu gucken, irgendwie, wie weit die jetzt kommen. Und da muss man hoffen, dass man vielleicht einen Supreme Court hat, der aber leider irgendwie konservativ ist, dann die Verfassung verteidigt. Und das ist schon so, irgendwie die ganzen Cases, die jetzt zum kleineren Federal Courts gekommen sind, auch zum Teil mit Richter, die Trump
installiert hat,
genau, die schießen alle seine ganzen Court Cases ab. Und er will, die versuchen quasi einfach immer, dass es dann zu Verfassungsgericht geht, damit die dann hoffentlich dann durchkommen mit diesen ganzen Sachen. Und das macht mir sehr viel Angst.
Und wie froh bist du in dem Zusammenhang, dass du auf dieser Seite des Atlantiks geblieben bist?
Jetzt im Moment bin ich sehr froh. Also ich kann demnächst sowieso unmittelbarer Zukunft, also kann nicht demnächst dahin gehen. Ich bin hier ein bisschen verpflichtet zu bleiben. Aber ich hatte echt überlegt, vielleicht irgendwann mal in die nächsten paar Jahre zurückzugehen. Und jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal abwarten und hier bleiben.
Und du hast noch eine interessante Anekdote erzählt im Vorgespräch über den Passport deines Sohnes.
Mhm.
Was haben sie denn da gemacht?
Das war vor Jahren, da hatte ich meinen Sohn noch nicht angemeldet, aber wir hatten ihn quasi in den Besuch ein, zwei Jahre vorher, haben die einfach, als wir aus dem Flugzeug gekommen sind, haben die mich gefragt, ist das sein Sohn? Ich meinte ja und mehr nicht. Also nicht angemeldet, nichts, aber die haben eine Notiz gemacht. Und das nächste Mal, dass wir in den USA eingereist sind, haben die uns rausgezogen und in einem von diesen Wartezimmern mussten echt, weiß ich nicht, vielleicht eine halbe Stunde oder so warten. Und dann irgendwann gingen wir dahin und dann meinte die Dame vom CBP, also Customs Border Protection, wieso hat dein Sohn kein amerikanisches Pass? Das ist dein Sohn, oder? Und ich so, ja, aber ich habe ihn auch nicht angemeldet und wir sind hauptsächlich in Europa unterwegs und ein deutscher Pass kostet einfach weniger. Es kostet, glaube ich, für einen Kinderpass kostet 15 Euro und für einen US-Kinderpassport hat, glaube ich, $80 gekostet. Und das hat nicht jeder Mensch und wenn man nicht so oft irgendwie nach Amerika fährt, dann denkt man, muss man nicht unbedingt ausgeben. Und sie meinte zu mir, also ich wusste schon, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich sage. Und dann habe ich gedacht, so eine finanzielle Grund dafür wäre okay. Und dann meinte sie zu mir, ich werde sofort $80 dafür ausgeben, dass mein Sohn ein amerikanisches Passport hat. Und dann muss ich echt ein bisschen kneifen und sagen, ja, okay. Aber eigentlich habe ich gedacht, so was ist das jetzt, die DDR? Oder bist du patriotischer als ich, weil du sofort $80 ausgibst? Das verstehe ich echt nicht so. Es ist ein bisschen, war ja, wie so, du beweist nicht gut genug, dass du Mitglied der Partei bist oder sowas. Ich sah das echt so, ja, wie so ein Statement aus dem, schon damals, irgendwie aus dem autokratischen Staat. Und ich merkte schon, dieser Patriotismus in Amerika wird immer heftiger und aber man kann irgendwie andere Meinungen haben. Das ist auch ein Teil von Amerika und manche finden das lustig, dass ich dann rot-weiß-blau trage oder US-Army-Shirts trage oder sowas. Aber ich sage halt so, auch als Linke, das ist auch mein Land. Und die Verfassung ist nicht schlecht für so ein 250 Jahre altes Stück Papier. Da sind ein paar nette Sachen da drin, die Menschenrechte verteidigen. Und es hat früher in der Welt was bedeutet Amerika? Und es bedeutet mich auch was. Aber zu sagen irgendwie, du bist nicht patriotisch genug oder sowas, das finde ich echt falsch. Also sobald man kritisiert oder so, dann ist man kein Patriot. Und das ist falsch.
Vielen Dank für dieses Gespräch hier im Nachtclub Überpop, Rick MacPhail. Und wir hören zum Abschluss von deiner Band Mint Mind den Titel Glow.
Dankeschön.
Und am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Moll.
Everything.